Wir möchten Ihnen heute sehr gern unsere bisherigen Arbeitsergebnisse im Projekt Pocrock Digital vorstellen. Und da kommen wir auch gleich zur Agenda. Nach einer kurzen Schilderung der Ausgangslage würden wir ganz gern ein, zwei Worte über das Projekt an sich verlieren. Würden Ihnen hernach sehr gern in Punkt 3 die Pilotlösung der Lernplattform einmal vorstellen und wesentliche Gesichtspunkte dort auch ausführen. In Punkt 4 schließlich auf Aspekte der Open Educational Resources in unserem Projekt eingehen. Wesentliche Ergebnisse der Evaluation des Projekts in Punkt 5 nennen und schließlich auch zu einer ausführlicheren Demonstration unserer Plattform kommen. Starten wir direkt mit der ersten Folie. Die Gegenstände der in Rede stehenden Lernplattform sind also Fertigungsplanung und Steuerung. Sie sehen hier oben ein 3D-Modell eines herzustellenden Werkstücks. Darum soll es also gehen. Dafür sind die Fertigungsprozesse sowohl in grober als auch in detaillierter Ebene zu planen. Und schließlich gilt es dann, das herzustellende Werkstück, den Fertigungsauftrag, durch die Fertigung hindurch zu steuern. Das ist sozusagen ganz kurz gefasst der Gegenstand des Projektes Pocrock Digital. Und wir sollten ein Konzept entwickeln, wie eine dafür geeignete Lernplattform aussehen soll. Das ist der Uranlass unseres Projektes gewesen. Und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite ein Pilotsystem. Wie hängt das zusammen? Es hängt einfach damit zusammen, dass das Konzept zur Erstellung der Lernplattform nicht vollständig umzusetzen war, sondern ausgewählte Gesichtspunkte zur Realisation zu bringen war. Soweit zur Ausgangslage. Herr Professor Nestler hatte ja in seiner Begrüßung heute schon ein paar Worte dazu gesagt, welche Schwierigkeiten unsere Studierenden und vielleicht auch der ein oder andere Schüler, die eine oder andere Schülerin an berufsbildenden Schulzentren haben mit Fertigungsprozessen und deren Planung. Und deswegen ist diese Lernplattform bzw. diese Konzeption auch für mehrere Zielgruppen geeignet. Was war der Ausgangspunkt unserer Überlegung? Wir sagen, dass die automatisierte Produktion gang und gäbe in jeglichen Unternehmen ist, die wir sozusagen reihum haben. Und dass diese durch eine steigende Komplexität gegeben ist und dafür notwendigerweise beruflich-technische Kompetenzen vorzuhalten sind bei den Fachkräften, sowohl auf Ingenieursebene einerseits als auch auf Ebene der Facharbeiterinnen und Facharbeiter andererseits. Und das betrifft insbesondere die Gebiete der Planung, die wir beackern, als auch Optimierung, Diagnose und Instandhaltung und so weiter und so fort. Wenn das also unsere Anforderungen sind, die wir zu bewältigen haben, dann müssen die Ausbildungskonzepte darauf Bezug nehmen. Und wir sagen, dass das Ganze am besten auftragsbezogen vonstatten gehen soll, dass Fertigungsaufgaben zum Ausgang genommen werden mögen und ganzheitliche Lern- und Studierkonzepte dort in Anschlag zu bringen sind für die Lernorte sowohl der hochschulischen als auch der beruflichen Bildung. Und wir sind der Meinung, dass es darum geht, eben geeignete Unterstützungsinstrumente für die Lehr- und Lernprozesse an diesen Lernorten zur Verfügung zu stellen. Und das war der Startpunkt für die Entwicklung unserer Konzeption für die Lernplattform und die Entwicklung des entsprechenden Pilotsystems. Dieses führte zum Projekt Pocrock Digital. Pocrock ist zum einen ein Akronym für praxisorientierte Kompetenzentwicklung, Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation. Und zum anderen ist Pocrock auch das tschechische Wort für Fortschritt. Also das passt sich dann sehr gut ein. Und wir arbeiten, wie schon angedeutet, mit mehreren Partnern zusammen. Das Netzwerk besteht auf sächsischer Seite neben der TU Dresden auch aus Kollegen der Technischen Universität Bergakademie Freiberg sowie dem beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Pirna als Pilotanwender auf sächsischer Seite im berufsbildenden Bereich. Auf tschechischer Seite kooperieren wir mit der schon angesprochenen TU in Liberec sowie der UJIP, also der Universität in Brüssel-Erblaben, und schließlich der Fachmittelschule ebenfalls in Liberec. Für die Berufspädagogen, die Fachmittelschule ist sozusagen eine Mischung zwischen Berufsschule und Technikerschule. So ein Zwischending ist das. Genau. Unser Projekt begann Anfang 2017 und endet am 31.12. diesen Jahres. Und ich denke, wir können auch die Raketen steigen lassen, weil es ein erfolgreiches Projekt war. Gut, wer soll damit arbeiten? Zwei Seiten gibt es hier zu betrachten, was die Zielgruppen angeht. Zum einen die Seite der Lernenden. Es sind zum einen, ich fange jetzt mal mit den Auszubildenden an, es sind zum einen Auszubildende in den fertigenden Berufen und ganz zuerst ist dort zu nennen der Zerspannungsmechanik oder Zerspannungsmechanikerin. Das ist sozusagen im berufsbildenden Bereich die Hauptanwendergruppe auf Schülerseite. Hinzu kommen aber möglicherweise auch Industriemechanikerinnen und Werkzeugmechaniker, vielleicht auch Konstruktionsmechaniker. Wir haben das auch schon mit Industriemechanikern ausprobieren dürfen. Da konnten wir auch einen gewissen Gewinn feststellen. Das hat gut geklappt. Vorgesehen ist das Ganze für das zweite bzw. dritte Ausbildungsjahr, kann aber variabel auch schon im ersten Ausbildungsjahr eingesetzt werden. Und natürlich findet das Ganze in den berufsbildenden Schulen bzw. Bildungsträgern in Form von überbetrieblichen Ausbildungszentren statt. Die zweite wesentliche Zielgruppe sind die Studierenden. Zuvorderst natürlich die Studierenden des Maschinenbaus, aber auch Wirtschaftsingenieurwesen oder Verfahrenstechnik kommt dafür in Frage. Also all jene Studierenden, die herausgefordert sind, entsprechende Prozesse der Herstellung der Fertigung zu planen. Neben Universitäten sind natürlich auch die Hochschulen, die University of Applied Sciences, dort als Anwendergruppen mit angesprochen, sowie auch die Berufsakademie. Weiterzubildende sind noch eine Gruppe, die wir mit im Auge haben, die dort auch mit Gewinn arbeiten können, oder Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Gymnasien und so weiter. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Ich will es hierbei bewenden lassen. Die zweite Seite, die wir natürlich im Blick haben müssen, sind die Lehrenden, ganz klar. Denn nur die Lehrenden können davon überzeugt werden, dass es sinnvoll ist, in ihren Lehr- und Lernprozessen diese Lernplattform einzusetzen. Wenn das nicht der Fall ist, findet es nicht statt, so einfach. Also sind natürlich auch Hochschullehrende, Berufspädagogen, Dozenten, Übungsleiter etc. pp. Auch anzusprechen und dort im besten Falle natürlich für die Lernplattform zu begeistern. Was sollen unsere Studierenden, unsere Berufsschüler können? Was ist sozusagen eine Zielstellung von Befähigung, die mit der Lernplattform verfolgt werden kann? Es geht zuallererst darum, dass für Fertigungsaufgaben Rohteilfestlegung bzw. Halbzeuge entsprechend auszuwählen sind und die Auswahl natürlich auch begründet werden muss. Zum Zweiten geht es darum, die Arbeitsgangfolgen entsprechend festzulegen und auch unter der Beachtung des vorhandenen Maschinenparks auszuwählen. Zum Dritten geht es darum, die Arbeitsgänge an sich im Detail zu planen und die entsprechenden Dinge dort festzulegen. Es sind darüber hinaus sind Prozessvarianten zu betrachten, zu erstellen und zu bewerten, denn wenn entsprechende Maschinen eventuell unerwartet belegt sind, wenn sie ausgefallen sind, dann muss man Prozessvarianten sozusagen in der Tasche haben, um die entsprechend auch zur Anwendung zu bringen und die Fertigung am Laufen zu halten. Schließlich geht es darum, die Auftragsdisposition durchzuführen, also zu sagen, welchen Weg nimmt mein Fertigungsauftrag durch den Shopfloor, durch die Fertigungshalle. Und die Lernenden sollen auch befähigt werden, kurzfristig Entscheidungen zu treffen und notwendige Ressourcen bereitzustellen. Sie sehen also, dass dieses Fähigkeitsportfolio, wenn man das so möchte, doch recht ausdifferenziert und auch umfangreich ist. Wir haben uns gedacht, dass es sinnvoll ist, bei unseren Betrachtungen von einer Fertigungsaufgabe auszugehen. Also hier oben sehen Sie jetzt nicht sehr deutlich, ist ein Bildschirm abgebildet, der eine technische Zeichnung abbildet, der entsprechende Auftragsunterlagen enthält. Und anhand dieser Fertigungsaufgabe sind also die Fertigungsprozesse zu planen. Das beginnt mit einer entsprechenden Grobplanung, wo die Arbeitsgänge festzulegen sind, wo die Reihung derer festzulegen ist, wo es darum geht, entsprechende Arbeitsplätze, also Maschinen auszuwählen und so weiter. Und jeder dieser Arbeitsgänge ist dann entsprechend nochmal zu betrachten auf Detailebene und dort ist festzulegen beispielsweise, wie wird das Werkstück konkret eingespannt, welche Werkzeuge sind konkret zu nutzen, welche Einstellwerte sind vorzusehen und so weiter und so fort. Das findet dann auf Ebene der Detailplanung statt und schließlich geht es dann weiter eben auf die Ebene der Fertigungssteuerung. Wie gesagt, da geht es um die Frage der Leitung des Fertigungsauftrags durch die Fertigungshalle. Das Ziel soll, wie gesagt, die Realisierung der Fertigungsaufgabe sein, und zwar von Anfang bis Ende. Genau, wir haben also die Pilotlösung dahingehend zu entwickeln, dass sie darin unterstützt, folgende Kompetenzbereiche abzubilden. Zum einen, Fertigungsaufgabe zu analysieren. Wer nicht durchdacht hat und nicht durchschritten hat, worum es wirklich geht, da kann die Fertigungsaufgabe schlicht nicht lösen. Dann geht es darum, das Werkzeug also begründet auszuwählen. Weiterhin die technologisch möglichen Arbeitsgänge auszuwählen. Natürlich ist es möglich, ein Werkstück auf verschiedene Art und Weise herzustellen. Haben wir vorhin gehört bei den Kollegen von Mokbach. Aber wie wir es genau machen, warum das der Fall ist, das ist entsprechend zu begründen auch. Schließlich geht es darum, die Arbeitsgänge detailliert auszuarbeiten, dann eine wirtschaftliche, ökonomische Bewertung der Arbeitsgangfolgen vorzunehmen und schließlich auch diese Arbeitsgänge auszuführen. Also das muss man im Hinterkopf haben, wenn dann die weiteren Ausführungen von meinem Kollegen Herrn Arnold jetzt gleich stattfinden werden.
So, also vielen Dank, Herr Röhrer, für die einführenden Worte. Ich werde Ihnen jetzt im Weiteren noch ein paar mehr Informationen geben zu der Konzeption und auch zur aktuellen Pilotlösung. Und am Ende werde ich dann nochmal auch eine kleine Demo machen, so wie es bei den anderen Projekten auch kam, damit Sie auch sehen, was das aktuelle Ergebnis unserer Forschung oder unserer Entwicklung auch ist. Also, zunächst muss man uns überlegen, was brauchen wir denn für so eine Pilotlösung auch für Unterstützungsmittel? Das heißt, was braucht der Lehrende, der davor sitzt, der damit arbeiten soll, um diese ganze Sache besser zu verstehen und zu verinnerlichen? Wir haben uns dazu entschlossen, dass von den Begriffen her, es wurde ja schon angesprochen, dass es ein grenzüberschreitendes Projekt ist. Das heißt, die deutsche Seite hat eine Begriffswelt, in der sie lebt, die tschechische Seite hat eine Begriffswelt, in der sie lebt, und diese manchmal nicht so einfach deckungsgleich zu bringen. Noch dazu hatten wir Englisch noch als Projektsprache, also das hat das Treiben dann noch ganz verrückt gemacht. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, hier noch ein Glossar, ein technisch-technologisches Glossar mit zu erarbeiten, zur Verfügung zu stellen, wo halt bestimmte Begriffe in allen drei Sprachen noch mal kurz erläutert werden, gegebenenfalls auch noch mit Abbildung zusätzlich hier verdeutlicht werden. Also das ist das eine. Ich muss die Begriffe erklären, die ich in der Lernplattform selber verwende. Ganz wichtig, jeder muss da nachschauen können. Das nächste, ich muss die Sachen natürlich auch irgendwo visualisieren. Meine Planung muss ich darstellen können und auch das Ergebnis meiner Planung muss ich irgendwo dann so abbilden, dass es verständlich ist. Wir haben uns dazu entschieden, die Darstellung in Form der Prozessgrafen zu nutzen. Sie sehen hier immer die Knoten, die jeweils einen geometrischen oder stofflichen Werkstückzustand darstellen, und die Kanten, die die Verbindung zwischen den beiden Zuständen sind, die Operation, den Arbeitsgang, der praktisch zu dieser Änderung führt, hier darstellen. Also ganz wichtig, ich muss es einfach verständlich für jeden hier zur Darstellung bringen. Weiterhin ist natürlich wichtig, dass ich auch Medien einsetze. Das sind zum einen natürlich Fotos, also alles das, was bei uns in der Werkstatt selber mit passiert ist, alles, was zur Herstellung dann mit notwendig ist, einzelne Arbeitsgänge, die sind bei uns hier mit Fotos hinterlegt. Zum anderen haben wir auch Videos gemacht, die wir auf einem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Zum einen in einer konventionellen Aufnahmetechnik, also einfach die Kamera draufgehalten. Zum anderen haben wir Highspeed-Kamera genutzt, um vielleicht auch die Spanbildung mit ein bisschen darstellen zu können, und auch eine Wärmebildkamera, also eine Thermografie gemacht, die auch mal darstellt, was passiert denn, wie heiß wird denn das Ganze, damit die Studierenden, die eigentlich meistens noch nie in der Werkstatt gestanden haben, auch mal sehen, okay, da passiert tatsächlich was. So ein Span, der ist relativ scharfkantig, und wenn ich halt bei ca. 100 Grad irgendwas anfasse, dann sollte das schon wehtun. Also sowas gehört eigentlich heutzutage auch mit dazu. Sie sehen es, wir haben es auch auf die aktuellen Medien mitgebracht, also einen YouTube-Kanal und im Weiteren dann auch noch ein Facebook-Konto, damit auch dort die Studierenden oder wer auch immer damit arbeitet, sich auch austauschen kann. Und das ist halt ganz wichtig. Und neben den Medien natürlich am Ende auch die Simulation. Wir hatten es ja schon angedeutet, wir wollen nicht nur die Planung machen, sondern wir wollen auch die Fertigungssteuerung darstellen. Diese darzustellen kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Eine einfache ist, man macht irgendwo eine 2D-Sache, die irgendwo so ein bisschen rumwackelt. Das andere, was uns jetzt da ein bisschen praxisnäher vorkam, war, dass wir wirklich eine virtuelle Werkstatt erstellen, wo dann der damit Arbeitende jetzt wirklich in die Rolle des Facharbeiters schlüpft, sich seinen Auftrag abholt, die Rohteile holen muss, gegebenenfalls auch prüfen muss, ob er das richtige Rohteil bekommt, die Werkzeuge holen muss, diese in die Maschine einbringen muss, vermessen muss. Also alle diese Tätigkeiten, die beim ganz normalen Ablauf eines Arbeitsgangs anfallen, auch mit Mess- und Prüfaufgaben nebenbei bemerkt, diese ganzen wollten wir abbilden und auch die damit verbundenen Zeiten auch mal darstellen. Also das ist nicht nur etwas, da drücke ich auf den Knopf und es ist erledigt oder ich bestätige das, sondern das dauert auch wirklich seine Zeit. Und am Ende kommt dann natürlich eine gesamte Zeit für einen Arbeitsgang oder halt für das gesamte herzustellende Produkt raus. Also, ganz wichtige Sache. Wie machen wir das Ganze didaktisch? Hier haben wir auch lange überlegt, wie wir das vernünftig gestalten können. Wir haben uns hier dazu entschieden, hier jeweils ein Stufenmodell anzubieten. Zum einen für die Fertigungsprozessplanung, also die Festlegung der Arbeitsgänge und zugehörigen Maschinen, und im Weiteren dann auch für die Arbeitsgangausarbeitung, also die Detailplanung. In der Fertigungsprozessplanung haben wir drei Stufen, das heißt, Sie sehen es mal, Stufe 1, Sie müssen sich jetzt mal, das ist nur ganz schwer zu sehen, hier ist auch so ein leicht grüner Pfeil, der hier nach oben geht, also Stufe 1, die einfachste Stufe, Stufe 2 und 3, 3 erstmal die Stufe mit dem höchsten Anspruch. Stufe 1 sind ganz wenige Informationen nur festzulegen. Also hier muss nur der richtige Arbeitsgang ausgewählt werden. Alles andere wird vom System vorgegeben, zeige ich dann noch. Stufe 2 zusätzlich zu dem in Stufe 1 festzulegen, Sachen muss ich noch sagen, mit welcher Maschine kann ich denn das machen. Auch da habe ich eine gewisse Auswahl, ich muss die richtige auswählen. Stufe 3 zusätzlich noch das Spannmittel. Das erscheint für Sie, die vielleicht jetzt mit der spannenden Bearbeitung Erfahrung haben und auch mit der Fertigungsplanung Erfahrung haben, als relativ einfach. Bei Studierenden, die keine Vorbildung haben, die selten noch ein Praktikum vorher machen mussten, ist das schon nicht ganz einfach. Stufe 1 ist hier, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Das meiste wird vom System vorgegeben. Der Studierende oder der Lernende soll mit dem System erstmal warm werden. Der soll kennenlernen, wie sieht das aus, wenn ich klicke, was passiert. Stufe 2, der Anspruch, wie gesagt, wächst. Ich muss mir schon mehr selber überlegen. Und Stufe 3, dann natürlich der höchste Anspruch. Das für die Fertigungsprozessplanung, bei der Arbeitsgangausarbeitung, also bei der Detaillierung der einzelnen Arbeitsgänge, haben wir auch das 3-Stufen-Modell. Auch hier Stufe 1, sehr, sehr einfach. Ich muss nur die Zwischenstufen festlegen, also die Zwischenzustände. Ich muss nur sagen, komme ich direkt vom Anfangszustand meines Arbeitsgangs zum Endzustand, also mit nur einer Operation, oder sind gegebenenfalls Zwischenzustände notwendig. Also wie gesagt, sehr einfach. In der Stufe 2 muss ich dann noch sagen, was gehört dazu? Also handelt es sich um Innendrehung, Konturdrehung, Plandrehung, Außenlängsdrehung. Und in Stufe 3 zusätzlich zu diesen Angaben muss ich noch sagen, mit welchem Werkstück kann ich es denn machen und welche Schnittwerte sind denn hier auszuwählen. Schnittwerte ist ein ganz, ganz großes Thema, jeder kennt es. Wir haben uns jetzt hier dazu entschlossen, den Studierenden dann auch eine Liste mit an die Hand zu geben, wo sie aus verschiedenen Varianten die richtige auswählen müssen, also Werkstoff-Schneidwerkstoff-Kombination richtig festlegen müssen. Wie gesagt, erscheint trivial, ist es aber aus unserer Erfahrung heraus nicht. Ja, dann haben wir noch auch ein Stufenmodell für die sogenannte Teilekomplexität. Sie können sich ja vorstellen, es gibt sehr, sehr einfache Teile, da geht das Ganze sehr, sehr schnell. Ich habe wenige Arbeitsgänge, die ich abhandeln muss, und ich habe sehr komplexe Teile, wo ich halt mit sehr, sehr vielen Aufspannungen arbeiten muss, gegebenenfalls auch bei der Maschine, nicht auf einer Dreiachsmaschine das bearbeiten kann, sondern vielleicht wirklich eine Fünfachsmaschine brauche, wenn wir ans Fräsen denken. Also das ist jetzt hier auch mal dargestellt, also sehr einfache Teile, geht dann über in so ein Level 2, wo es schon komplexer wird, also hier kann ich drehen und fräsen und hier dann, wo ich mehr Aufspannung brauche, beziehungsweise sehr, sehr viele Operationen an diesem Drehteil. Die, um nochmal zurückzukommen, die Informationsstufe, die wähle ich als der damit arbeitet, direkt aus. Die Stufe der Teilekomplexität, die ist nicht direkt anzuwählen, sondern die wird über die Bearbeitungsaufgabe, also über die Teilegeometrie festgelegt. Das ist also das, was wir uns dabei gedacht haben. Und wir mussten natürlich auch sicherstellen, dass wir hier von den Teilen, Sie werden es dann auch sehen, dass wir auch, gerade wenn wir getestet haben, dass wir immer ein Erfolgserlebnis bei den Studierenden oder bei den Teilnehmern haben. Also es sollte nie an eine Stelle gekommen werden, wo es einfach nicht weitergeht, aus Frust dann einfach mit dem System nicht mehr gearbeitet wird. Auch das ist für die Akzeptanz, denke ich, sehr, sehr wichtig. Hier nochmal zusammengestellt, die Teilekomplexität und der Informationslevel in so einer Matrix. Sie sehen hier die Stufen, hier die Level, uns ist klar, Teilekomplexität sehr niedrig, Informationslevel sehr niedrig, also einfache Geometrie, wenige Angaben zu machen, ist also sehr, sehr einfach. In der Stufe steigt dann auch der Umfang der Informationen an, in den Leveln steigt die Anzahl der Entscheidungen, beziehungsweise, falls es mal Berechnungen sein sollten, an der Stelle an. Und als Resultat ist natürlich klar, von 1.1 bis 3.3 steigt natürlich der Anspruch der Lernaufgabe. Bin ich bei der Teilekomplexität in der Stufe 3 und beim Informationslevel in Level 3, dann habe ich natürlich hier die höchsten Ansprüche zu erfüllen, um dann ein korrektes Ergebnis abzubilden. Jetzt werden Sie sich fragen, jetzt haben wir so viel von unserer Pilotlösung, von dem Projekt gesprochen, was hat es denn jetzt überhaupt mit OER in diesem Rahmen auf sich? Also grundsätzlich sollte man sich, wenn man an sowas rangeht, immer zu Anfang die Gedanken machen oder die Frage stellen, wie soll die Pilotlösung, bei uns war klar, am Ende muss denn die Pilotlösung rauskommen, wie soll diese weitergegeben, genutzt oder beziehungsweise weiterentwickelt werden? Also was will ich zulassen, was ist mein Ziel hier in der Entwicklung? Habe ich mir erstmal diese Frage beantwortet, geht es natürlich an die Beantwortung weiterer Fragen beziehungsweise die Beachtung weiterer Randbedingungen. Zum Beispiel, ich hatte es schon erwähnt, wir benutzen für unser Glossar, benutzen wir Abbildungen, benutzen wir Fotografien. Da muss ich natürlich ganz klar fragen, wo liegen denn die Rechte? Kann ich die so weitergeben? Kann ich die als OER-Lizenz in dem Falle dann in mein Produkt integrieren oder muss ich gegebenenfalls etwas nachempfinden, was der Herr Adler heute auch schon angesprochen hatte, muss ich es weit genug verfremden, dass ich hier sicher bin auf der rechtlichen Seite. Rechtliche Seite ganz wichtig, 3D-Modelle. Wir sind ganz stolz gewesen, dass wir unsere Fräsmaschinen und unsere Drehmaschinen so detailgetreu wie möglich abgebildet haben. Will ich das weitergeben, komme ich aber zu dem Punkt, dass ich mir auch für solche Darstellungen dann auch die Genehmigung des Herstellers einholen muss, weil er kann seine Maschine ansonsten wiedererkennen vom Gehäusedesign, also von der Umhausung, von allen möglichen Sachen. Also das sind Randbedingungen, die muss man beachten. Das betrifft natürlich alle 3D-Modelle, nicht nur die Maschinen, sondern auch die Werkzeuge gegebenenfalls, was Sie dann auch noch sehen werden, die Werkstatteinrichtung. Also für solche Sachen gibt es alles auch Quellen. Man kann im Internet recherchieren. Es gibt lizenzfreie Modelle, die man dann so auch einsetzen kann. Man muss dann immer für sich selber auch prüfen, erfüllt es den Zweck, den ich möchte. Also will ich so detailgetreu wie möglich sein oder will ich so rechtlich sicher sein? Weiterhin ist natürlich auch noch, wir haben das Ganze in einer Entwicklungsumgebung entwickelt und auch hier, wenn ich das plane für eine Weiterentwicklung, also soll ein anderer das weiterentwickeln, dann muss ich mir für den Einsatz der Entwicklungsumgebung auch die Gedanken machen, wie ist denn die Verfügbarkeit dieser Entwicklungsumgebung? Muss vielleicht jeder, der damit arbeiten will, die Entwicklungsumgebung kaufen? Oder heutzutage ist es ja mit einem Einzelkauf von Software nicht mehr getan? Oder muss ich dann auch über so ein Lizenzmodell mit jährlichen Wartungskosten irgendwo leben? Also auch das ist eine Sache, wo man noch unterscheiden muss, private, gewerbliche Nutzung, das sind alles diese Randbedingungen, die man mit berücksichtigen muss. Grundsätzlich, das ist eine einfach zu beantwortende Frage, wo liegen die Rechte an den Quelltexten und Programmlösungen? Wir haben es hier in diesem Projekt mit in Summe 3 Partner haben daran programmiert und wenn wir uns dann untereinander einig sind, dann können wir auch festlegen, unter welcher Lizenz wir diese Sachen weitergeben wollen. Wichtiger Punkt, wurde heute glaube ich auch schon mal mit erwähnt, war mir, bin ich ehrlich, auch relativ neu. Man muss sich selbst bei den Schriften, die man weitergibt oder die irgendwo integriert werden, muss man sich noch Gedanken machen, dass man da keine Rechte verletzt. Also das sind alles Sachen, man kann für alles Open Source Lizenzen oder Open Fonds nutzen, aber man muss es nach Möglichkeit von Anfang an berücksichtigen. Hat man diese ganzen Sachen für sich beantwortet, dann kann man die entsprechende Lizenz für eine OER-Lösung dann hier auch auswählen. Kommen wir nochmal zu den Ergebnissen, bevor wir zur Demo kommen. Wir mussten im Rahmen des Projekts auch eine Evaluationsphase machen. Das heißt, wir mussten unser Konzept in einer Pilotlösung beispielhaft umsetzen. Deswegen haben wir die Pilotlösung und dann mussten wir das Ganze natürlich auch testen, um zu erfahren, ist denn das sinnvoll, was wir gemacht haben, klappt das oder wo hakt es, wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf. Wir haben im Zeitraum von Oktober letzten Jahres bis Juli diesen Jahres getestet. Wir haben in Summe, also über alle Projektpartner, das heißt über Freiberg, Dresden, Liberec, Usti, über alle zusammen, haben wir hier 623 Teilnehmer gehabt, verschiedenste Zusammensetzungen, meistens waren es Studierende, wir haben aber auch in beruflichen Ausbildungseinrichtungen dankenswerterweise testen können, weil das ja auch eine andere Zielgruppe ist und die natürlich damit auch arbeiten sollen. Und Sie sehen, 623 ist erstmal eine sehr, sehr tolle Zahl, da sind wir auch relativ stolz drauf, dass wir das so gepackt haben. Und wir haben das Feedback dann durch direkte Befragungen während der Nutzung oder nach der Nutzung und auch durch einen Fragebogen jetzt hier uns geholt. Hier ist jetzt mal dargestellt, Sie werden das wahrscheinlich im Detail nicht lesen können, ich will auch gar nicht im Detail weiter darauf eingehen. Wir hatten bei den Fragebögen, um den Hang zur Mitte jetzt rauszunehmen, für die Fragen eigentlich immer eine Skala von 1 bis 4. Das heißt, wir haben uns dann mal dazu entschlossen, alles das, was kleiner als 3 ist, das wird dann hier mal als gelb gekennzeichnet, da müssen wir also nochmal ran. Alles, was über 3,5 ist, ist grün gekennzeichnet, damit sind wir hochzufrieden mit den Antworten. Und alles, was unter 2,5 ist, wird jetzt hier rot dargestellt. Das finden wir jetzt hier Gott sei Dank erstmal nicht. Es ist nicht über alle 623 Fragebögen, das ist über einen Teil von den Fragebögen, die wir hier für eine Lehrveranstaltung an der TU Dresden gewonnen haben. Am Ende jetzt mal, um das vielleicht ein bisschen schneller zu erfassen, alles was hier die dunklen Farbtöne hat, also das Grüne und das Blaue, damit sind wir zufrieden. Sie sehen, trifft überwiegend zu, trifft völlig zu. Und alles das, was hier die anderen Farbtöne hat, das ist jetzt etwas, wo wir nicht ganz so zufrieden sind. Sie sehen hier an der Frage 9 zum Beispiel, das ist eine Frage, da ging es darum, wie gut werde ich bei Fehlern vom System unterstützt? Also wie gut werde ich, wenn ich eine Falscheingabe mache, vom System darauf hingewiesen, was meine Falscheingabe ist? Da sind die Studierenden nicht ganz so zufrieden gewesen mit der Unterstützung des Systems, hängt aber auch damit zusammen, in Stufe 3 gibt es keine Unterstützung vom System. Und wer dann praktisch darauf wartet, dass er eine Unterstützung kriegt, dass das System ihm sagt, wo der Fehler liegt, der wird dann ein bisschen enttäuscht sein. In Stufe 1 und 2 wird man noch darauf hingewiesen, wo der Fehler liegt und kann demzufolge auch relativ schnell dort die Korrektur vornehmen. Vielen Dank.
Herr Arnold, die Lernumgebung sieht sehr anschaulich aus. Und haben Sie gesagt, es ist ein Pilotprojekt.
Ja.
Heißt das, wenn mir das jetzt gefällt, wenn ich das gerne für die Lehre nutzen möchte, dass ich das noch gar nicht kann?
Ich hatte schon gesagt, das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres im Rahmen der OER. Das heißt, wir müssen uns natürlich dann auch Gedanken machen, was dürfen wir weitergeben. Es sind jetzt noch ein paar Fragen zu klären, aber unser Ziel ist selbstverständlich, dass wir es am Ende zur Verfügung stellen, dass auch andere damit arbeiten können und das natürlich auch gern weiterentwickeln können.
Das heißt, wir müssen uns noch 3 Monate etwa gedulden, aber dann dürfen wir damit arbeiten.
Auf jeden Fall.